Ich möchte drei Dinge gerne vorab sagen. Das erste, als ich mich mit diesem Text auseinandergesetzt habe, ist mir so meine katholische Vergangenheit aufgestanden. Im katholischen Zusammenhang ist Maria ja die heilige Maria, die Fürsprecherin, die vor dem Vater eintritt, also eine Position innehat, die eigentlich nur Jesus gebührt. Und sie ist auch anbetungswürdig. Auf diese Spur werde ich mich mit euch jetzt nicht begeben. Also hier grenze ich es ganz die Sache ganz klar ab. Wir wollen gemeinsam einfach schauen, was steht jetzt wirklich in der Bibel von Maria. Und das wird noch vieles sein, was wir da entdecken können. Das andere, was ich gerne sagen möchte, alle, die am Mittwoch hier waren zur Adventsandacht, denen kommt dieser Text bekannt vor und die werden sagen, das haben wir doch gerade erst gehört. Gibt es jetzt eine Gegenpredigt? Nein, es gibt keine Gegenpredigt, sondern ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Mir geht's so, wir bekommen ganz viele fromme Impulse in einer immer schneller werdenden Abfolge, so empfinde ich das, durch Dinge, die in der Gemeinde gesagt werden, durch Zeitschriften, durch Bibel-TV. Und ich habe immer ein bisschen Sorge, dass das, was wir so für uns erkannt haben, was uns wichtig geworden ist, gleich wieder überdeckt wird von einer neuen Wahrheit, einer neuen Erkenntnis. Und ich möchte einfach uns helfen, einen Text jetzt nochmal von einer anderen Seite zu bedenken, so dass es zu einem großen Ganzen wird. Ich will euch nicht was Neues bieten, sondern wir wollen einfach das, was wir gehört haben, noch einmal vertiefen. Und das Dritte, vor anderthalb Jahren habe ich Gründonnerstag hier eine Andacht gehalten zum Isenheimer Altar. Wir haben uns das Kreuzigungsbild angesehen. Zugrunde lagen so Gedanken von Siegfried Kettling. Und da möchte ich auch anknüpfen. Wir werden nochmal ein Bild schauen aus diesem Altar. Wenn man den Altar zuklappt, dann sieht man die Weihnachtsgeschichte. Und eins dieser Bilder möchte ich gerne als Grundlage auch dieser Predigt mitnehmen. In diesem eben gehörten biblischen Bericht wird ein Geheimnis beschrieben. Ein Geheimnis ist größer als ein Rätsel. Ein Rätsel kann man durch Nachdenken, durch Erforschen, manchmal mit Hilfe anderer lösen. Viele Theologen haben versucht, diesen Text, den wir eben gehört haben, zu enträtseln. Was ist das mit der Jungfrauengeburt? Wie kann man diesen Vorgang erklären? Schwanger werden vom Heiligen Geist, wie soll das denn gehen? Und vielleicht das Größte, Gott wird Mensch, wie soll man das denn verstehen? Aber ich denke, so lässt sich dieser Text eben nicht enträtseln. Man kann ihn in keine dogmatische Formel bringen. Hier wird ein Geheimnis beschrieben. Und ein Geheimnis ist größer als ein Rätsel. Ein Geheimnis ist größer als wir selber. Es ist reicher, gewaltiger. Wir haben es nie im Griff, sondern es greift vielmehr nach uns. Ein Geheimnis ist wie ein Haus. Man muss es betreten. Und je tiefer wir eindringen, desto größere Räume tun sich auf, die wir dann durchschreiten und erkunden können. Und so möchte ich mich mit euch auf den Weg machen, ein solches Geheimnis zu erkunden. Und wir wollen das machen durch dieses Verkündigungsbild. David, ich bitte mal, dass du es einblendest. Des Malers Matthijs Nijhuis. Das ist der wirkliche Name. Matthias Grünewald ist eigentlich ein Fantasiename. Der hat dieses Verkündigungsbild gemalt. Wenn wir uns das Bild angucken, dann sehen wir zunächst einen ganz ungewöhnlichen Raum. Und wenn wir diesen Raum betrachten, fallen uns zwei Vorhänge auf. Ein roter im Vordergrund und ein grüner im Hintergrund. Und beide Vorhänge sind wie Raumteiler eingesetzt. Vorhänge umhüllen ja, begrenzen, bewahren normalerweise ein Geheimnis. Die Vorhänge vor einem Fenster lassen den Betrachter von außen nicht hineinschauen. Das Intime der Wohnung bleibt erhalten. Aber diese Vorhänge sind aufgezogen. Was hier im Geheimen geschieht, geht alle an. Gottes Geheimnis will offenbar werden. Und diese zeltartige Kammer der Maria ist überraschenderweise in eine Kirche gestellt. Diese Kirche entspricht dem modernen Baustil der Zeit, in dem das Bild entstand, und will unterstreichen, mich, dem Maler und euch, die Betrachter, geht dieses Geschehen heute aktuell an. Der Himmel will sich uns öffnen. Wenn wir uns die Gestalt der Maria und des Engels ansehen, nehmen wir eine große Spannung wahr. Wie ein Sturm bricht Gabriel herein. Lukas schreibt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und diese Kraft, diese Dynamik Gottes wird in dem Engel sichtbar. Wie mit züngelnden Flammen umflattert ihn das rotglühende Obergewand. Sturm und Feuer sind Zeichen für die Lebendigkeit des göttlichen Geistes. Aber ganz im Kontrast zu seiner Bewegtheit ist das Gesicht des Engels ganz still. Fast staunend sieht er Maria an. Also an dieses Mädchen ergeht meine Sendung. Selbst ein Engelfürst scheint einen so seltsamen Auftrag nicht zu erfassen. Es ist, als stände er staunend vor der unauslotbaren Tiefe dieses Geheimnisses. Gott wird Mensch. Wenden wir uns der zweiten Person zu. Vor einem Lese- oder Betpult kniet Maria. Maria scheint vor dem Gottessturm zurückzuweichen. Erschrocken hebt sie die Hände, beugt den Oberkörper zurück und wendet, geblendet von dem Glanz, der in ihr aufgerissenes Gemach bricht, den Kopf zur Seite. Aber nicht Widerstand wird sichtbar. Und doch tiefes Erbeben vor dem Unerhörten. Mühsam scheint sie um Fassung zu ringen. Und diese Erschütterung wird nicht alleine durch das Erscheinen des Engels hervorgerufen. Vor ihr liegt ein aufgeschlagenes Buch. Und auf jeder der beiden Seiten steht derselbe Satz, nämlich: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und sein Name wird Immanuel heißen. Und dieser Satz befindet sich sowohl im Alten Testament bei Jesaja, wie auch im Neuen Testament im Matthäus-Evangelium. Das heißt, zwei Zeugen bestätigen auf den aufgeschlagenen Seiten das göttliche Wunder. Zu der Verheißung des Jesajas im Alten Testament tritt jetzt die Erfüllung im Matthäus-Evangelium. Und vor diesem für Menschen unfassbaren Ereignis erschrickt Maria. Der, auf den ihr Volk jahrhundertelang gewartet hat, wird nun unmittelbar angekündigt, und zwar als ihr Sohn. Wohl erschrickt Maria, und doch stellt sie sich dem Werk Gottes gehorsam zur Verfügung. Beides wird an ihrer Kopfhaltung veranschaulicht. Sie ist Abwendung und Zuwendung in einem. Zurückweichen und gehorsames Stillehalten, zitternde Angst und aufkeimende Freude. Die geblendeten Augen schließt sie fast, wendet sie zur Seite, aber das Ohr, das wendet sie dem Engel zu. Ist die Maria des Malers schön? Der französische Schriftsteller Huysmans, ein Verehrer der Kunst Grünewalds, schreibt darüber: Ein blondes, aufgedunsenes Weib mit vom Herdfeuer hochrotem Gesicht. Über diese Beurteilung, denke ich, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber Grünewald hat keine Madonna gemalt, keine Himmelskönigin, sondern er bezieht sich auf den biblischen Bericht und malt eine Magd des Herrn. Sei gegrüßet, du Begnadete, der Herr ist mit dir, so hat der Engel sie angesprochen. Das alles entscheidende Wort, der Schlüssel zum Geheimnis, heißt Begnadete. Der Engel spricht hier nicht von Marias Qualitäten, von ihrer Frömmigkeit oder von ihrer Jungfräulichkeit. Er bezeugt allein die Souveränität Gottes, sein freies Erwählen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, so heißt es in Mose. Dieses Erwählen lässt sich nicht hinterfragen und auch nicht religiös oder moralisch einleuchtend begründen. Es ist Gottes herrscherliche Zuwendung. Mit dem Gruß der Gnade ist quasi das Neue Testament eröffnet. Mit Maria hat ein neues Zeitalter begonnen, nämlich die Welt der Gnade. Im Zurückschrecken der Maria hat Grünewald dieses ganz überraschende, weil gänzlich unverdiente Antwort sichtbar gemacht. Adolf Schlatter schreibt dazu, Maria wird nicht gefragt, bist du einverstanden mit der dir zugedachten Bestimmung? Willst du die Mutter Jesu werden? Es wird ihr verkündigt, wozu sie bestimmt ist, wozu Gottes Wahl sie macht, was mit ihr geschieht. Und zugleich weckt dieses verfügende Wort Maria das Ohr, schafft den demütigen Glauben und willigen Gehorsam. In der Zuwendung des Ohres wird dieser Glaube, der horcht und gehorcht, anschaulich. Maria spricht, so Adolf Schlatter, jenes Jahr, mit dem der Mensch sich dann Gott als Werkzeug ergibt, wenn die göttliche Gnade ihn ruft. Der Vorhang ist zur Seite geschoben, das Geheimnis geöffnet. Und was macht dieses Geschehen nun mit uns? Bei mir spricht es zunächst eine Sehnsucht an. Die Sehnsucht, dass Gott ebenso deutlich, so wie ein Wind, in mein Leben hineinbrechen und mich ansprechen möge. Dass er mit mir über das reden würde, was ihm wichtig ist in meinem Leben. Dass Gott die Geheimnisse meines Lebens mit mir teilen möge. Und gleichzeitig frage ich mich, wie meine Reaktion auf so ein Reden Gottes wäre. Wahrscheinlich nicht so eindeutig gehorsam wie bei Maria. Maria erscheint mir wie ein Gegenpart zu Eva. Sie verzichtet nämlich darauf, autonom zu sein. Sie ist bereit, Gottes Auftrag zu folgen, auch wenn es für sie bedeutet, dass Josef vielleicht seine Heiratsabsichten aufgibt und sie vielleicht ein uneheliches Kind austragen muss, was in ihrer Zeit eine große Schande gewesen wäre. Und wirklich wird Maria als Mutter des Sohnes Gottes ja viel Leid erleben. Mehr als andere Mütter wird sie ihren Sohn loslassen müssen. Erst an die Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, und dann an die Menschen, die Jesus hingerichtet haben. Aber zunächst erlebt sie Gottes Fürsorge. Er sendet Josef einen Engel, der Marias Ehre wiederherstellt. Und er bietet Maria ganz ungefragt ein Zeichen seiner Gnade und seiner Macht an. Ihre Verwandte Elisabeth, die Unfruchtbare, ist im 6. Monat schwanger. Mit ihr und durch sie ermutigt, wird Maria eine gesegnete Zeit erleben, bevor die Ereignisse der Geburt und die Flucht über sie hereinbrechen werden. Unser Lebenslauf ist sicher nicht mit dem der Maria vergleichbar, aber doch hat Gott eine Absicht und ein Ziel auch mit unserem Leben. Und Gott wird uns darin auch Zeiten der Not nicht ersparen. Aber er begleitet uns darin und er achtet darauf, dass wir es ertragen können. und wie er mit Maria gewesen ist, wird Gott uns immer wieder auch selbst stärken und ermutigen und uns gesegnete Zeiten schenken. Am Ende des biblischen Berichts findet man Maria zusammen mit den Jüngern und sie erlebt Jesus als den Auferstandenen. Wenn wir Maria zu dieser Zeit hätten fragen können, ob es eine gute Entscheidung gewesen war, dem Engel zu antworten, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du verheißen hast. Was hätte Maria uns wohl geantwortet? Ich glaube, dass sie trotz aller durchlebten Not diese Entscheidung nicht bereut hat, weil es sie schließlich nahe zu Jesus gebracht hat, weil diese Nähe eine neue und eine tiefere war als zuvor, weil die Ansprache des Engels, sei gegrüßt, du Begnadete, sich ihr zutiefst erschlossen hat, weil Gott ihr sein Geheimnis in ihrem Leben, durch ihr Leben offenbar werden ließ. Das macht mir Mut und euch vielleicht auch, es immer wieder zu wagen, mich wirklich ganz auf Jesus einzulassen. Und es macht mir Mut, auf Widerstände zu ertragen und Not auszuhalten und auch Wege zu gehen, die wie Umwege aussehen oder Sackgassen. Es macht mir Mut, weil Jesus das Ziel sieht und weil er eine gute Absicht mit mir hat und weil er mich prägen und meiner Persönlichkeit Tiefe geben will. Und es macht mir Mut, weil ich und ihr ja auch Begnadete sind. Menschen, die leben können, weil sie ohne ihr Dazutun von Gott Gerufene und Begleitete sind. Amen.